Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Es ist Montag, der 11. August 2025, kurz nach 22 Uhr. Damit die Börsen im wohlverdienten Feierabend und der heutige Handelstag relativ langweilig, muss man sagen, zum Handelsende hin, aber dann auch relativ schwach, wie wir gleich noch sehen werden, was den US-Markt betrifft. Und generell haben wir zuletzt doch eine etwas schwächere Entwicklung in den USA gesehen. Grundsätzlich ist es auch so, dass der Sommer, insbesondere August, September, ja eher zur Schwäche neigt. Und wie gesagt, das haben wir jetzt in den letzten Handelstagen gerade auch immer im späten Geschäft gesehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz interessante Entwicklungen an den Märkten generell. Wenn man sich anschaut, beispielsweise die Inflationsentwicklung in den USA, ich nehme gerne die Daten von Trueflation. Und da hat man gesehen, das Tief der Inflation in den USA soll demnach im April so um den Liberation Day erreicht worden sein, bei damals 1,22%. Dann ging es nach oben bis auf über 2,2%, also etwa 1% Anstieg. Und zuletzt dann sind wir wieder zurückgefallen und liegen aktuell knapp unter 1,8%, was aber definitiv im Ziel der Federal Reserve wäre. Die offiziellen Daten sehen natürlich eine etwas heißere Inflation, 2,7%. Aber da muss man sagen, das sind Daten vom Bureau of Labor Statistics. Und da hat Trump ja kürzlich die Chefin gefeuert, weil ja auch die Daten, was die US-Arbeitsmarktentwicklung angegangen ist, zuletzt alles andere als gut waren. Die mussten ja massiv revidiert werden, nach unten revidiert werden. Und das war ja dann der Grund dafür, dass Trump, wie gesagt, die Chefin gefeuert hat. Insofern ist halt die Frage, wie konsistent, wie gut sind die offiziellen Inflationsdaten. Und egal, wie gut oder schlecht sie sind, wir werden im Laufe dieser Woche, nämlich am Dienstag und Mittwoch, glaube ich, die Produzenten- und Verbraucherpreise bekommen. Und das dürfte uns natürlich weiteren Aufschluss darüber geben, wie die Inflationsentwicklung in den USA derzeit aussieht. An den Märkten auf jeden Fall haben die zuletzt sehr schwachen US-Arbeitsmarktdaten durchaus die Befürchtung, dass es zu einer Rezession kommen könnte, erhöht und dementsprechend dann auch die Entwicklung an den Anleihemärkten. Die zweijährigen US-Staatsanleihen, die Renditen dort bleiben deutlich unter der 4%-Marke, sind zuletzt auch deutlich zurückgefallen in Richtung 3,75%. Und das wäre dann derzeit auch der Zins, den die Märkte als Leitzins im Prinzip für angemessen hielten, also 3,75%. Und tatsächlich steht der US-Leitzins aber, wenn man sich das anguckt, derzeit eben bei 4,25 bis 4,5%, also bei im Durchschnitt dann 4,375 und damit deutlich höher. Dementsprechend gibt auch das FedWatch-Tool derzeit eine ganz klare Ansage, nämlich mit 86,5% erwarten die Anleger jetzt am 17. September, das Meeting des FOMC findet ja am 16. und 17. September statt, eben eine Leitzinssenkung, aktuell noch um 25 Basispunkte, aber an den Märkten und bei so mancher Investmentbank, bei den Analysten, da spukt auch schon eine größere Zinssenkung um 50 Basispunkte im Kopf herum. Und tatsächlich könnte es zu dieser kommen, wenn nämlich die Inflationsdaten, die wir jetzt eben im Laufe der Woche noch erhalten, gut ausfallen, sprich, wenn die nicht allzu heiß werden, denn dann könnte man ganz klar argumentieren, okay, die Inflation bleibt weiter trotz Zöllen unter Kontrolle. Der US-Arbeitsmarkt hat sich zuletzt stärker abgeschwächt, als wir es zunächst dachten und dementsprechend müsste die Fed dann quasi einen Fehler eingestehen, bisher den Leitzins noch nicht gesenkt zu haben und müsste dann eigentlich im September sogar 50 Basispunkte machen. Soweit sind wir aber noch nicht. Ich hatte zuletzt auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, immer wieder darauf hingewiesen, dass ich im Laufe des Jahres 75 Basispunkte nach unten erwarte. Ich hatte dreimal 0,25 gesagt. Natürlich, wenn es jetzt einmal 0,5% nach unten gehen sollte, dann werden ja quasi zwei Zinsschritte auf einmal erledigt. Das würde dann trotzdem noch in mein Szenario passen. Und zuletzt hatten wir auch zwei FOMC-Mitglieder, nämlich Michael Bowman und eben Christopher Waller, die sich schon für Zinssenkungen ausgesprochen haben. Und gerade Michael Bowman ist jetzt heute oder gestern war es nochmal herausgekommen und sagt, dass sie sich weiter für Zinssenkungen stark machen wird und dass sie im laufenden Jahr eigentlich mit 75 Basispunkten nach unten rechnet. Und damit wäre sie ja auch auf meinem Kurs. Und ich würde sogar nicht ausschließen, dass es noch mehr werden, je nachdem, wie der US-Arbeitsmarkt sich jetzt weiterentwickelt. Und auch da ganz interessant, Trump ist da wohl dabei, einen neuen Chef zu suchen. Und das ist jemand, der dieses Bureau of Labor Statistics zuvor sehr stark kritisiert hat. Und aus meiner Sicht ist das durchaus die richtige Entscheidung, da einen Kritiker dann ans Ruder zu setzen, denn dann kann der dort aufräumen. Und das wäre meines Erachtens dringend notwendig, wenn man sieht, wie stark die Daten zuletzt immer revidiert werden mussten. Und das ist auch wieder so eine Falschberichterstattung, wenn man so will, in der deutschen Presse. Trump mag mit den Arbeitsmarktdaten, die da gemeldet worden sind, nicht zufrieden gewesen sein, aber der Grund, warum er die Chefin dieses Amtes dann entlassen hat, war weniger, dass die Daten aus seiner Sicht zu schlecht ausgefallen sind, sondern dass die Daten eben generell schlecht waren. Und das hat sich eben darin wiedergespiegelt, dass eben die Daten zuletzt ständig und deutlich nach unten korrigiert werden mussten. Und dass das auf Dauer natürlich dann auch nicht zielführend ist, das sollte klar sein. Mag natürlich auch sein, dass er zusätzlich die Daten an sich nicht gut fand. Das ist dann aber seiner Politik geschuldet. Und da nützt dann auch, die Chefin auszutauschen. Nicht so schlau wird er dann eigentlich auch sein. Und ja, insofern war es sicherlich auch nicht das Allercleverste, das so zu machen, weil er sich dann mit natürlich wieder angreifbar gemacht hat. Aber prinzipiell glaube ich schon, ja, wenn da jetzt mal einmal hinkäme, der da aufräumte, dass in Zukunft die Statistiken dann besser werden, dass das durchaus angemessen wäre. Ansonsten sieht das CME FedWatch Tool für den Oktober, genauer dem 29. Oktober, eine weitere Zinssenkung, wieder um 25 Basispunkte, Wahrscheinlichkeit hierfür auch mehr als 50%. Und bis Jahresende, da streiten sich jetzt die Experten, das schwankt das so hin und her, ob es dann 3 oder doch nur 2 Zinssenkungen werden, sprich, ob es im Dezember dann noch eine gibt. Aber wie gesagt, kann durchaus sein, dass wir im September, je nachdem wie die US-Inflationsdaten jetzt ausfallen im Laufe der Woche, auch einen großen Schritt sehen. Und dann muss man halt schauen, ob im Oktober oder Dezember nochmal was obendrauf gepackt wird an Zinssenkungen. Aber wie gesagt, das steht natürlich noch in den Sternen. Aber nach wie vor fühle ich mich mit meiner Prognose 75 Basispunkte bis Jahresende recht wohl. Und ob das am Ende dann richtig ist, wird man eben sehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Anleihenmärkte zuletzt so ein bisschen geschockt, aber haben sich jetzt auch langsam wieder beruhigt. Das CME FedWatch Tool gibt einen klaren Pfad. Und auch die Kryptos, muss man sagen, und insbesondere der Bitcoin ist ja ein sehr guter Tracker der US-Geldpolitik in der Vergangenheit gewesen. Sprich, wenn die lockerer wurde oder locker blieb, länger locker blieb, dann ging der Bitcoin eher durch die Decke. Und wenn das eben nicht der Fall war, dann ging es mit dem Bitcoin eher nach unten. Und zuletzt haben wir gesehen, dass der Bitcoin sich tendenziell sehr stark nach oben bewegt, aber er hängt aktuell so ein bisschen fest an der 120.000er-Marke. Im Top war er schon mal bei 123.000, aber das war sehr, sehr knapp. Zwischenzeitlich ist er teilweise dann auch nochmal Richtung 112, 113.000 gefallen, mittlerweile wieder bei 118, 119.000. Heute im Tagesverlauf ging es auch wild hin und her, war schon über 120.000, jetzt wieder unter 119.000. Das ist kurzfristig recht volatil, allerdings auf extrem hohem Niveau, muss man sagen, nahe bei den Allzeithochs. Und generell der Kryptomarkt zuletzt ist zunächst mal sehr stark nach oben angesprungen. Dann haben aber viele Altcoins auch wieder heftig korrigiert. Eine Ausnahme gibt es allerdings, Ethereum. Und ich hatte mich ja auch immer wieder für den Ether stark gemacht, auch auf meinem YouTube-Kanal, als es da auch viel Kritik gab und es da Gerüchte gab, ja, China würde das kontrollieren und so weiter, was aus meiner Sicht alles Quatsch war. Habe ich immer wieder an Ethereum, am Ether festgehalten und das hat mir über einen längeren Zeitraum auch Kritik eingebracht, weil der Ether eben nicht gelaufen ist. Der war zum Liberation Day im April, glaube ich, sogar nochmal unter $1,500. Aber mittlerweile hat er sich gegenüber diesen Tiefskursen unter $1,500 fast schon verdreifacht, war heute im Handelsverlauf teilweise über der 4.300er Marke, aktuell so im Bereich 4.250. Auch hier geht es kurzfristig recht volatil zu. Das kann 2-4% Intraday schwanken, ähnlich wie beim Bitcoin. Und beim Bitcoin sind das natürlich dann in absoluten Zahlen immer auch recht hohe Zahlen, weil eben bei 120.000 macht eben 1% schon $1,200 aus. Aber alles in allem, wie gesagt, spielt sich das auf recht hohem Niveau ab und generell sieht der Markt recht gut aus und gerade die Altcoins auch, die kleineren Altcoins zuletzt, wie gesagt, teilweise stark nach oben gesprungen, dann aber auch wieder 20% und mehr zum Teil korrigiert, dennoch nicht auf neue Tiefs zurückgefallen. Das sieht also nach einer Bodenbildung und nach einer Bullenbildung, wenn man so will, aus. Die Bullen kommen hier langsam ins Spiel. Man sieht auch, die Bitcoin-Dominanz ist zuletzt etwas gefallen. Die Ether-Dominanz ist wieder deutlich gestiegen. Die war ja teilweise weit unter 10%, mittlerweile über 13%. Und alles in allem, wie gesagt, der Kryptomarkt, das sieht aktuell nicht schlecht aus. Allerdings muss man noch ein bisschen abwarten, bis man hier am Ende dann durchstarten kann. Vielleicht muss man tatsächlich erstmal jetzt schauen, wie es mit der US-Geldpolitik weitergeht. Und wie gesagt, da werden natürlich die Inflationsdaten ganz entscheidend sein. Und vor denen hat man derzeit auch ein bisschen Angst, weil bisher die Zölle eben noch nicht durchgeschlagen haben, aber das früher oder später noch kommen könnte. Und das vielleicht auch der Grund, warum in den letzten Tagen gerade auch immer im späten Handel sowohl die Aktienmärkte als auch die Kryptos dann eher unter Druck geraten sind. Wobei bei den Kryptos, muss man sagen, gibt es ja in dem Sinne keinen späten Handel, weil die ja durchgehandelt werden. Aber aus US-Sicht halt später Handel. Das heißt, am Aktienmarkt wäre das dann schon nachbörslich. Und wie gesagt, da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ja, ansonsten von den Aktienmärkten her ist es natürlich ähnlich. Wie gesagt, gerade die US-Märkte zuletzt im späten Geschäft immer etwas unter Druck geraten. Schauen wir aber zunächst mal auf den deutschen Markt und was da heute passiert ist. Und da hatten wir im DAX am Tagesende, also generell eine sehr enge Handelsspanne, recht wenig Bewegung drin. Tagestief war so bei, was haben wir hier, 24.030,05 Punkten. Tageshoch 24.219. Hört sich viel an. 190 Punkte fast. Aber natürlich beim Index, der über 24.000 Punkten notiert, ja, 1% wären 240 Punkte. Also, das ist eigentlich keine sehr, sehr breite Handelsspanne. Und insgesamt muss man sagen, der DAX zunächst etwas positiv gestartet, aber nach den ersten Handelsminuten direkt ins Minus getaucht, zwischenzeitlich mal wieder versucht, sich zu berappeln, am Ende wieder ins Minus getaucht und letztendlich dann, ja, nicht ganz auf den Tagestiefs geschlossen, aber doch eher niedrig bei 24.081,34, ein Minus von 81,52 Punkten oder 0,34%. Gewinner, Verlierer, auf der Verliererseite hatten wir Siemens, die Aktie zuletzt super gelaufen, gab es immer mal wieder Gewinnmitnahmen, so auch heute. Gerade nach den Zahlen zuletzt ja nochmal nach oben gesprungen, nachdem sie vor den Zahlen ja so ein bisschen auch zurückgelaufen war in Richtung 210er-Marke, dann mit den Zahlen im Rücken über die 230 gesprungen. Jetzt gibt es hier wieder ein paar Gewinnmitnahmen. Alles in allem, Siemens gehört nicht zu meinen absoluten Lieblingsaktien im DAX, nicht zu meinen absoluten Top-Favoriten, aber es ist durchaus ein solides Unternehmen und insofern, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten, bekommt auch eine schöne Dividende da, aber es gibt sicherlich bessere Titel, wenn man hier investieren möchte. Dann Heidelberg Materials, die ehemalige Heidelberg Zement, und das wäre zum Beispiel einer dieser besseren Titel. Die Aktie habe ich auch an dieser Stelle öfter sehr positiv besprochen vor einiger Zeit. Damals notierte sie aber noch im Bereich 100, 110 Euro, mittlerweile fast verdoppelt, 205 knapp heute der Schlusskurs. Und das, obwohl es heute leichte Gewinnmitnahmen auch hier gab, ein Minus von über 3%, war also in der Spitze schon über 210, hatte sich in der Spitze von den zwischenzeitlichen Ständen schon verdoppelt. Und aus meiner Sicht, kurzfristig wird sie so ein bisschen auspendeln, 190 bis 210, also 200 plus minus 10 Euro. Das so die Schwankungsbreite, die man da erwarten darf. Es kann auch mal ein paar Cent über- oder unterschießen. Am Ende glaube ich, dass der Weg nach oben weitergehen wird. Aber generell muss man sagen, hier ist natürlich auch schon ja einiges passiert. Die Aktie schon sehr, sehr gut gelaufen. Und gerade auch, wenn man sich hier vor Augen führt, dass sich mal der Herr Adolf Merkel, glaube ich, hieß er, vor, wie lange ist das her, 15 Jahre oder so, das Leben genommen hat, weil er dachte, er hätte sich da verspekuliert. Also damals war es so, Heidelberg Zement, wie sie damals noch hießen, hat eine Übernahme getätigt und dann kam halt die Finanzkrise und man hatte diese Schulden und Herr Merkel dachte, ja, das geht sein Lebenswerk den Bach runter. Er hat es dann noch versucht zu retten mit Shorts auf VW. Dann gab es damals diesen Short-Squeeze bei VW, wo die VW-Aktie Richtung 1.000 Euro und so gestiegen ist. Und daraufhin dachte er dann, jetzt geht die Welt unter und er hatte sich vor den Zug, glaube ich, geworfen. Und wenn man sich anschaut, wie gesagt, damals, dass sich da jemand das Leben genommen hat aufgrund dieser ganzen Entwicklung und was dann hinterher aus Heidelberg Zement beziehungsweise heute eben Heidelberg Materials geworden ist, nämlich eine der Erfolgsstories im DAX, da muss man sagen, ja, das war schon schade, dass das Menschenleben hier gekostet hat. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Rheinmetall, grundsätzlich zuletzt nach wie vor positive Meldungen. Rheinmetall will auch weiter investieren, hat heute der Vorstandschef nochmal gesagt, aber ich hatte es hier schon vor längerem gesagt. Generell dachte ich eigentlich schon, dass die Aktie so im Bereich 1.000 bis 1.200 Euro irgendwo mal toppen würde. Sie ist dann in der Spitze bis rund 2.000 gelaufen, aber jetzt zuletzt deutlich zurückgekommen. Aktuell kämpft sie mit der 1.500er Marke. Nach diesen heftigen kurzfristigen Kursverlusten kann es natürlich jederzeit auch hier mal zu einer Gegenbewegung kommen, aber aus meiner Sicht ist das Unternehmen bei Kursen von 2.000 Euro, rund 2.000 Euro in der Spitze, zu teuer gewesen. So viel ist das Unternehmen an sich nicht wert. Und ja, von daher glaube ich, dass wir da in dem Bereich eine Top-Bildung gesehen haben, dass wir generell bei europäischen Rüstungsaktien eine Top-Bildung gesehen haben. Der Kollege Clemens Schmale von Stock3 hat vor einigen Wochen, ist bestimmt schon 3-4 Monate her mittlerweile, einen Artikel geschrieben, wo er herausgearbeitet hat, dass die US-Rüstungskonzerne nur halb so hoch bewertet sind wie die europäischen Rüstungskonzerne. Und das ließ sich natürlich kurzfristig so ein bisschen begründen, weil in Europa natürlich viel mehr an Rüstung jetzt investiert werden muss, weil da viel aufzuholen ist. Aber die Aufträge gehen natürlich auch nicht nur an diese deutschen und europäischen Rüstungskonzerne, sondern gehen auch Aufträge an die amerikanischen Unternehmen und so weiter. Also insofern konnte das eigentlich niemand so wirklich verstehen oder begründen, warum die deutschen oder europäischen Rüstungskonzerne doppelt so hoch gepreist sein sollen wie die amerikanischen, die aus meiner Sicht sogar ja dadurch recht günstig wirken und nach wie vor, also wirkten und nach wie vor wirken. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, würde ich eher mir eine Lockheed Martin, eine RTX und wie sie alle heißen, ins Depot packen, als hier noch auf Rheinmetall oder Hensoldt zu setzen, weil wie gesagt, aus meiner Sicht haben wir da eine Top-Bildung gesehen und jetzt muss man schauen, wie tief es da mit der Korrektur geht. Aber da das zwischenzeitlich doch eine massive Überbewertung war, kann das aus meiner Sicht recht tief gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Rheinmetall vielleicht am Ende im Bereich von 1.200 Euro erst einen Boden findet oder sogar darunter. Und von daher, wer hier schöne Gewinne hatte, hoffentlich hat er sie mitgenommen. Ansonsten an starken Tagen würde ich nach wie vor eher mal Gewinne mitnehmen. Shorten würde ich sie allerdings auch nicht, denn wer weiß, was passiert. Es gibt ja jetzt auch dieses Treffen in Alaska zwischen Trump und Putin. Wenn da der Krieg beendet wird, wäre das natürlich für die Rüstungskonzerne schlecht, für die Welt natürlich gut. Aber wenn das eben nicht der Fall sein sollte, dann könnten auch die Rüstungsaktien kurzfristig wieder wieder Drive bekommen. Also insofern shorten würde ich sie definitiv nicht. Auch ein Rheinmetall nicht, ist ohnehin das beste Unternehmen im Sektor, das muss man auch sagen. Aber jetzt, wie gesagt, long unbedingt spielen, höchstens mal kurzfristig, nachdem es jetzt so stark nach unten gegangen ist, für einen Bounce-Trade oder so. Aber das muss man dann auch mit sehr engen Stops und so weiter machen, sollten also nur sehr erfahrene Anleger überhaupt in Erwägung ziehen. Ja, und dann die Gewinnerseite, Deutsche Telekom, Siemens Energy, Commerzbank. Deutsche Telekom, ja, liefert einfach weiter ab. Zuletzt auch wieder. Dennoch die Aktie seit einiger Zeit mittlerweile auch so ein bisschen unter Druck, war im Top schon mal über 35 bei sogar knapp 36 Euro, mittlerweile unter die 30-Euro-Marke teilweise gefallen. Charttechnisch muss man sagen, wären Kurse ja bis so etwa 28,50 kein Problem. 28,50 bis 30, das wäre so, wo diese Korrekturkonsolidierung, in der wir uns derzeit befinden, am Ende enden sollte. Und von da aus hätte man dann eine gute Basis, um wieder nach oben anzugreifen. Generell natürlich auch schöne Dividendenaktie. Ich hatte die T-Aktie hier gerade zu Zeiten von Corona, kurz nach Corona, als viele Neulinge auch an die Börse kamen, hatte ich gerade vielen Neulingen gesagt, kauf die T-Aktie. Wenn dann die Frage kam, ja, glaubst du, die wird wieder auf 100 Euro steigen, wie das vielleicht im Jahr 2000 schon mal war, habe ich ganz klar gesagt, nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt die absolute Superaktie und die beste Aktie Europas oder so wird. Aber ich glaube halt, dass Leute, die neu an die Börse kommen und die Volatilität und das alles noch nicht gewöhnt sind, dass die vielleicht erstmal mit solchen Titeln anfangen sollten. Und damals war halt klar, die Deutsche Telekom ist recht günstig bewertet zu Kursen von damals 14, 15 Euro und teilweise tiefer. Man hat eine Dividendenrendite von 5% und mehr gehabt, das natürlich dann auch, wenn es dann mal runtergeht, Verluste ein bisschen absichert, wenn die Aktie dann in einem Jahr vielleicht mal 5 oder 10% verliert, aber man bekommt 5% Dividende, ja, dann sieht das nicht ganz so schlimm aus. Und über kurz oder lang war klar, dass die Aktie höher klettern wird und das hat sie dann in der Spitze, wie gesagt, bis auf knapp 36 Euro gemacht, zuletzt zurückgelaufen, aus meiner Sicht eine normale Korrektur, normale Konsolidierung und ich glaube, dass die Aktie bald wieder bei 35, 36 zu sehen sein wird, aber wie gesagt, abgeschlossen ist das Ganze nach unten noch nicht ganz. Dann Siemens Energy. Da sah ich kürzlich auch im Total Return Börsenbrief eher eine Top-Bildung und kurzfristig sah das auch stark danach aus. Jetzt hat die Aktie sich aber wieder berappelt, ist wieder an die alten Hochs so ein bisschen rangelaufen. Noch hat sie die alten Hochs nicht überwunden. Sie war ja im Top sogar schon mal bei über 104, fast 105 Euro, aktuell 99. Insofern, das kann immer noch eine Top-Bildung werden. Man muss aber hier sehr vorsichtig sein. Wenn man beispielsweise auch shortet, sollte man auf jeden Fall einen engen Stoppkurs drin haben. Wenn es denn auf neue Allzeithochs geht, dann ist das nämlich eigentlich ein starkes Kaufsignal und dann muss der Short eigentlich relativ zügig geschlossen werden. Da sollte man keine zu großen Verluste riskieren. Der übergeordnet glaube ich nach wie vor, dass wir uns auch hier aktuell eher in einer Art Top-Bildungsphase befinden. Aber wie gesagt, die Bullen haben zuletzt nochmal angegriffen und noch sind sie definitiv nicht abgewehrt worden, nicht gekontert worden. Insofern haben sie auch Chancen, hier die Bären vielleicht nochmal zu vertreiben, auch wenn das aus meiner Sicht fundamental mittlerweile absurd teuer zu sein scheint. Ja, und dann Commerzbank, nach wie vor auch Übernahmefantasie hier, aber die Aktie generell natürlich auch auf einem guten Weg und zuletzt mit dem Sprung über die 30-Euro-Marke Kaufsignale in Richtung 36 generiert, heutiger Schlusskurs 35,65. Das bedeutet so viel wie, ja, ein bisschen Platz nach oben ist noch, kann ja auch ein bisschen überschießen, vielleicht geht es dann bis 37 oder 37,50, aber tendenziell, ja, sollte diese Kursrallye, die wir hier zuletzt gesehen haben, langsam doch so ein bisschen auch auslaufen. Es zumindest auch mal hier zu Rücksetzern kommen, ähnlich wie bei der Deutschen Telekom, die ja dann von rund 36 auf unter 30 gefallen ist. Das könnte bei der Commerzbank durchaus auch passieren, es sei denn natürlich, es gäbe hier Übernahmenews aus Italien oder so. Das würde die Aktie natürlich dann sehr schnell stabilisieren. Alles in allem, wie gesagt, Commerzbank, eine Aktie, mit der ich kein Problem habe auch, die ich tendenziell gut finde, die ich auch längere Zeit gehebelt long im Depot hatte, habe da auch hier Gewinne zu früh etwas mitgenommen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe schöne Gewinne gehabt in der Aktie und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es auch noch höher geht, aber so ab 36 Euro wird die Luft kurzfristig dünn und da sollte man sich definitiv auch mal drauf vorbereiten, dass es zu stärkeren Rücksetzern kommen kann. Dann der MDAX, heute ein Minus von 210,44 Punkten oder 0,67%, 31.282,97. Verliererseite Puma, HelloFresh, Redcare Pharmacy, Puma, Sportartikelhersteller, noch schlechter unterwegs als Nike zuletzt unterwegs war und das heißt schon was. Also insofern hier geht aktuell wenig bis gar nichts. Die Aktie heute auch wieder großer Verlierer mit über 4%, fällt damit auf neue Verlauftiefs auch zurück, damit auch charttechnische Bodenansätze, so im Bereich 18 Euro erst einmal aufgebrochen, negativ aufgebrochen, charttechnische Verkaufssignale werden generiert und die könnten die Aktie auch noch in Richtung 14,50 bis 15 weiter abschmieren lassen. Generell, wie gesagt, sollte man hier gut aufpassen. Nike war ja für mich immer ein Turnaround-Kandidat und hat den Turnaround ja auch schon so ein bisschen geschafft, hat sich gegenüber den Tiefskursen mittlerweile auch schon deutlich erholt. Bei Puma sieht es danach aus, als würde das definitiv länger dauern und aktuell muss man da definitiv noch nicht den Helden spielen und hier ins fallende Messer greifen. Dann HelloFresh, ebenfalls eine Aktie, die es sehr, sehr schwer hat. Grundsätzlich vom Geschäftsmodell her gefällt mir das beispielsweise besser als Delivery Hero und so weiter. Aber das Unternehmen hat es zuletzt halt auch nicht geschafft, seine PS so richtig auf die Straße zu bringen. Dann ist auch noch der Finanzvorstand im Prinzip abgetreten. Der geht zu einem anderen Unternehmen, sieht dort wohl bessere Karrierechancen. Und das hat natürlich die HelloFresh-Aktie dann auch, die zwischenzeitlich sich auch mal etwas erholen konnte, belastet. Nichtsdestotrotz, charttechnisch muss man sagen, der Boden, der scheint gefunden zu sein. Das machen allerdings auch Tiefskurse unterhalb, weit unterhalb von 5 Euro. Seitdem hat sich die Aktie fast schon in der Spitze wieder, ja, in der Spitze sogar mehr als verdreifacht, aber selbst gegenüber den aktuellen Kursen oder bei den aktuellen Kursen noch etwa verdoppelt. Nichtsdestotrotz, man muss hier ein bisschen aufpassen. 9 Euro ist auf der einen Seite ein interessanter Bereich. Wenn es über 10 geht, kann es sehr schnell Richtung 11 und später vielleicht sogar Richtung 14 gehen. Aber wenn die Aktie spätestens an der 10-Euro-Hürde scheitern sollte und dann wieder Drive nach unten bekommt, dann kann es auch sehr schnell zurück in Richtung 8 und später dann in Richtung 7 oder unter 7 Euro gehen. Also aktuell noch nicht ganz klare Gemengelage. Übergeordnet denke ich, dass die Aktie ein gewisses Erholungspotenzial hat. Aber ich hatte mich hier in der Vergangenheit auch schon mal geirrt. Also insofern, das ist eine sehr, sehr heiße Geschichte und definitiv auch nichts, wo man beispielsweise mit Hebel herangehen sollte. Ja, und dann Redcare Pharmacy, da werde ich jetzt nachträglich mit meiner eher skeptischen, pessimistischen Haltung so ein bisschen bestätigt. Da gab es ja immer wieder ja große Hoffnungen, die Aktie teilweise Höhenflüge gehabt, über 130, in der Spitze sogar über 150 Euro, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich immer gesagt habe, grundsätzlich Online-Apotheken, Internet-Apotheken nutze ich selber schon sehr lange. Habe da so 2, 3 verschiedene, die ich nutze und von daher kenne ich das auch von meinem Verhalten. Ich suche natürlich dann raus, wo die günstigsten Preise sind. Klar, wenn es Aspirin bei der einen 1 Cent billiger gibt wie bei der anderen und ich bei der anderen aber sonst mehr oder anders bestellen kann, dann werde ich immer sagen, okay, dann mache ich alles nur bei der einen, alleine schon, weil sonst vielleicht auch Versandkosten und so weiter hinzukommen, was das Ganze dann ja verteuern könnte. Aber generell ist natürlich der Konkurrenzdruck hier sehr, sehr hoch bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, da sind die Preise relativ starr, relativ fest, da kann man kaum was machen und bei den freiverkäuflichen, da ist wie gesagt dann Preisdruck drauf, da muss man immer versuchen, möglichst mit der Konkurrenz mithalten zu können, mit dem Wettbewerb mithalten zu können, möglichst niedrige Preise. Klar, Redcare Pharmacy hat gute Logistik und so weiter, was hier natürlich so ein bisschen stützt, also man dürfte immer bei den Preisführern sein, nur letztendlich bleibt dann eben nicht viel hängen. Heißt, kann sein, dass die stark wachsen beim Umsatz, aber Umsatz macht Arbeit, Gewinn macht Spaß und Gewinn haben sie dann eben nicht die ganz großen Gewinne, die ganz großen Millionen oder gar Milliardengewinne und schon gar nicht das extreme Wachstum, wie sie es vielleicht beim Umsatz auch haben. Und demzufolge, ja, bin ich jetzt kein großer Fan dieser Online-Apotheken generell. Und das gilt natürlich auch für Redcare Pharmacy. Die Gewinnerseite dann heute LEG Immobilien, Flatex.de, Giro und Freenet. LEG Immobilien, Immobilienaktien heute tendenziell eher auf der Gewinnerseite, muss man sagen. Wenn man sich das anschaut, ich glaube, der Kollege Daniel Kühn hat auch einen Artikel darüber geschrieben, die Preise in Deutschland, die Immobilienpreise, die steigen wieder leicht seit einiger Zeit. Das hilft natürlich dann auch den Immobilienkonzernen, die ja sowas in ihrem Bestand haben. Die können dann, nachdem sie zuletzt eher mal Abschreibungen vornehmen mussten, wieder Zuschreibungen vornehmen, was natürlich positiv ist. Und LEG Immobilien aus dem MDAX, einer der größeren Werte, klar, Vonovia im DAX noch größer. Aber die sind, glaube ich, auch an LEG beteiligt. Bin jetzt nicht der große Immobilienexperte. Aber Fakt ist, das sah heute relativ konstruktiv aus. Das sieht auch übergeordnet bei vielen Immobilienaktien konstruktiv aus. Und dementsprechend, ja, LEG Immobilien heute drittgrößter Gewinner im MDAX. Dann Flatex.de Giro. Da hat ja der Großaktionär, der Herr Förtsch vom Aktionär aus Kulmbach, vor einiger Zeit aufgeräumt. Der langjährige Vorstandschef musste gehen. Man wollte hier die Strategie anpassen. Aus meiner Sicht, war das auch notwendig, hier aufzuräumen. Denn das alte Management hat jedoch sehr viel verschlafen, Thema Krypto und so weiter. Ja, und vor diesem Hintergrund, seit man hier, wie gesagt, neues Management an Bord hat, geht es mit der Aktie doch rasant bergauf, muss man sagen. Ist noch nicht so lange her, hier im September 2024, also vor weniger als einem Jahr, Da stand die Aktie im Bereich von 12. Mittlerweile sind wir bei 28 angekommen. Natürlich Robinhood beispielsweise in den USA performt noch besser. Und klar, sowas schwappt immer auch über den großen Teich. Sprich, wenn Robinhood und andere da durch die Decke gehen, dann sucht man hier in Deutschland nach ähnlichen Unternehmen, ähnlichen Werten. Und Flatex DEGIRO ist dann vielleicht die deutsche Robinhood geworden bei vielen Tradern und dementsprechend sehr gute Performance. Aus meiner Sicht, wie gesagt, durchaus ja zumindest zum großen Teil berechtigt. Allerdings aus meiner Sicht die Aktie jetzt langsam auch ausgereizt. Mag sein, dass sie noch ein bisschen Luft nach oben hat, dass sie vielleicht noch die 30-Euro-Marke auch sehen wird, aber dann wird die Luft auch langsam sehr, sehr dünn und tendenziell würde ich jetzt zumindest nicht mehr auf den bereits mehr als fahrenden Zug noch aufspringen. Und dann Freenet, gab es zuletzt auch Fragen zu, wie ich die Aktie sehe. Mein Problem mit der Aktie ist, ich sehe das Unternehmen nicht irgendwie als Schrott oder Scam oder so an. Es ist ein seriöses Unternehmen, kein schlechtes Unternehmen, muss man sagen. Aber es ist eben ein Telekommunikationsunternehmen und ja, so ein bisschen ähnlich wie die Deutsche Telekom. Nur, dass die Deutsche Telekom deutlich größer ist, was es auf der einen Seite nicht immer ein Vorteil sein muss, aber natürlich gerade auch in schwächeren Marktphasen sicherlich auch hilft. Aber vor allen Dingen, ja, wenn man sich anschaut, dass Freenet deutlich kleiner ist, wachsen sie trotzdem nicht sehr viel dynamischer als die Deutsche Telekom. Und von daher, ich habe nichts gegen die Aktie, ist auch ein schöner Dividendenwert. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich derzeit aber die T-Aktie nehmen, sprich die Aktie der Deutschen Telekom oder anderer Telekommunikationskonzerne. Dann muss man sagen, zuletzt Freenet nach schwachen Zahlen auch böse abverkauft. Ja, es ging da teilweise richtig nach unten. Wenn man natürlich dann so ein richtiges Leg-Down ganz unten irgendwie erwischt, hat man schnell vielleicht auch mit so einer Aktie mal 10% verdient. Dazu kommt die Dividende dann, wenn man drin bleibt. Und von daher, wie gesagt, es gibt schlechtere Werte, aber es ist ja so nichts, was mich vom Hocker reißt. Und tendenziell würde ich tatsächlich zum Beispiel eher die Deutsche Telekom, die T-Aktie kaufen, als die Freenet. Aber nichtsdestotrotz, wer sie hat und wer insbesondere auf Dividenden eben Wert legt, der kann hier auch an Bord bleiben. Dann der SDAX, heute ein kräftiges Minus von 200,37 Punkten oder 1,15%, 17.194,55. Da muss man sagen, ja, zuletzt auch deutlich zurückgekommen, aber es besteht jetzt halt die Chance so im Bereich 17.100 bis 17.000, also in dieser Range oder vielleicht geht es sogar runter bis 16.800, dass da die Korrektur langsam endet und der Index wieder nach oben drehen kann. Das wäre natürlich sehr positiv. Übergeordnet sieht der Chart immer noch tendenziell bullig aus und erst unter 16.750, 16.700 würde sich das langsam zu drehen, also ins Negative zu drehen beginnen. Gewinner, Verlierer, heute auf der Verliererseite die Werf Group, sagt mir persönlich gar nichts, dürfte früher mal anders gehießen haben, weiß aber nicht wie. Generell natürlich auch ein absoluter Small Cap, sieht man auch am Aktienkurs 238,8. Wenn man sich die Kursentwicklung anschaut, zwischenzeitlich mal stark nach oben gelaufen, war in der Spitze über 4 Euro, nachdem sie ja von Ausgangsbasis unter 1 Euro gekommen ist, aber jetzt zuletzt innerhalb kurzer Zeit auch deutlich zurückgelaufen. Wie gesagt, das Unternehmen sagt mir jetzt nichts, dürfte früher wahrscheinlich irgendwie anders gehießen haben, müsste ich mich mal mit befassen. Dann Hypoport, heute mit Zahlen, die nicht gut vom Markt aufgenommen worden sind, deswegen ein Minus von 7%. Aber wenn man sich das alles so angehört und angeschaut hat, muss man sagen, Ronald Sklapke, der CEO, hat mal wieder groß auf die deutsche Politik eingedroschen und aus meiner Sicht auch zu Recht. Er fordert hier, dass die neue Bundesregierung den Neubau wieder in Schwung bekommen müsse, dass man da politische Entscheidungen treffen müsse, dass man entbürokratisieren müsse in erster Linie und da dürften sich auch alle einig sein, dass das passieren muss. Das Problem ist bisher, und das hat halt auch die Hypoport-Aktie zugesehen, als die neue Regierung unter Merz angetreten ist, dachte man, okay, jetzt kommt da vielleicht Drive rein, jetzt wird da was gemacht. Aber bisher wurde da eben wenig bis nichts gemacht. Deswegen die Aktie zwischenzeitlich mal gut angesprungen, aber zuletzt eben wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und heute muss man sagen, der Rücksetzer charttechnisch nicht ganz schön, wobei man sagen muss, zwischen 165 und 175 Euro, da liegt eine Unterstützungszone, in die sind wir jetzt eingetaucht mit 171,40, relativ neu in der Mitte. Wäre also sogar noch 5, 6 Euro Platz nach unten. Aber generell sollte das dann am Ende halten. Übergeordnet denke ich aber, dass früher oder später in Deutschland wieder der Neubau auch ins Kommen kommen muss, wenn man das so formulieren kann. Und das dürfte dann Hypoport zu einem großen Profiteur machen mit ihren digitalen Plattformen zur Finanzierungsabschlüssen über Banken und andere Bausparkassen, was da alles einbezogen wird. Und von daher, wie gesagt, Hypoport, kurzfristig muss man vielleicht noch ein bisschen Geduld haben. Längerfristig bin ich hier recht zuversichtlich. Und wenig zuversichtlich bin ich beim Tagesverlierer der Aktie von SMA Solar. Der Sektor generell natürlich zwischenzeitlich mal sehr gehypt durch Joe Biden und seine Subventionen. Das war der Grund, warum dann am Ende selbst ein SMA Solar auf 100 Euro und mehr gestiegen ist. Denn irgendwann waren die amerikanischen Anbieter von Wechselrichtern und Solarzellen und so weiter eben komplett ausverkauft, abgegrast. Und dann hat man halt, wenn man noch bauen wollte, wenn man Solar machen wollte, auf alternative Anbieter zurückgreifen müssen. Und das war unter anderem SMA Solar. Deswegen sehr, sehr spät zwar, aber am Ende hat dann SMA Solar auch noch von den beiden Subventionen profitiert, aber die sind dann eben weggefallen, der Markt ist komplett in sich zusammengekracht und ich hatte SMA Solar bei Kursen von 110 und höher als Short-Kandidat hier immer wieder besprochen und das hat sich voll ausgezahlt, die Aktie fiel im Tief, glaube ich, sogar in Richtung 10 Euro. Und ja, zuletzt hat sie sich wieder etwas berappelt, aber das steht meines Erachtens auf tönernen Füßen. Heißt nicht, dass das komplettes, dass das Unternehmen kompletter Schrott ist, dass die irgendwie vom Markt verschwinden werden, dass die pleite gehen. Zwischenzeitlich gab es die Gefahr tatsächlich mal, weil das neue Management da auch noch massiv die Produktion ausweiten wollte, neue Fabriken und so weiter bauen wollten. Aber das von dem Plan ist man ja mittlerweile zurückgetreten. Also insofern, das Unternehmen ist durchaus am Ende überlebensfähig, aber das kann zum Teil auch ja sehr, sehr eng werden und von daher keine Aktien, die ich investieren würde. Selbst wenn ich positiv für den Solarsektor wäre, würde ich mir eher so einen großen Wert wie die First Solar anschauen, als hier auf SMA Solar und andere zu setzen. Dann die Gewinnerseite im S-DAX, Krenke, Friedrich Vorwerk und Mutares. Krenke, zwischenzeitlich auch böse abgestürzt, Leasing-Spezialist, gab es auch Short-Attacken. Zuletzt die Aktie gut erholt, aber natürlich immer noch weit unter den Höchstkursen, die wir seinerzeit gesehen haben. Vor einigen Jahren, da war die Aktie ja im Top, ja, bei über 100 Euro, dann gab es diese Short-Attacke und es ging innerhalb kurzer Zeit nach unten und seitdem hat sie sich nie mehr nachhaltig erholen können. Es gab immer wieder zwischenzeitliche Erholungsbewegungen, zuletzt auch wieder. Allerdings hat das Unternehmen und die Aktie jetzt die Chance, vielleicht mal eine etwas nachhaltigere Erholungsbewegung zu starten. Dazu müsste die Aktie über 18, heutiger Schlusskurs 17,86 ist nah dran und am besten auch noch über 20. Und dann wären hier durchaus Kursgewinne Richtung 25 und später 30 Euro und mehr möglich. Aber noch ist es nicht so weit und ob das klappt, steht auch noch in den Sternen. Dann Friedrich Vorwerk. Hatte ich auf dem Eigenkapitalforum gesprochen, hatte dort sehr positiv eigentlich geklungen. Dennoch war ich etwas skeptisch, weil sie auch sehr stark an der Politik hängen, an Subventionen, an der ganzen grünen Politik. Und es war ja seinerzeit schon klar, dass die Grünen wahrscheinlich doch aus der Bundestagswahl eher geschrumpft hervorgehen würden. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob Friedrich Vorwerk dann tatsächlich noch weiter abliefern können wird. Aber sie konnten abliefern, habe die Aktie zu früh aus meinem Wikifolio geschmissen, bei Kursen, glaube ich, um die 50. Mittlerweile sind wir über 80, aber langsam muss man auch sagen, ist die Aktie sehr, sehr heiß gelaufen. Also hier ist so ein absolutes Best-Case-Szenario mittlerweile eingepreist, so ähnlich wie bei Rheinmetall bei Kursen von knapp 2000. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch hier langsam zumindest eine Top-Bildung sehen. Vielleicht geht es nochmal vorher Richtung 100-Euro-Marke. Wäre so eine runde Marke, die gerne mal noch gesehen wird. Aber so langsam, wie gesagt, wer drin ist, kann noch drin bleiben, sollte sich aber mit Stoppkursen absichern. Wer nicht drin ist, auf diesem Kursniveau noch einzusteigen, ergibt wenig bis keinen Sinn. Ja, und Mutares, da gab es zuletzt die Meldung, dass die BaFin die Bilanzen prüft. Deswegen ging es hier nach unten. Da gibt es dann auch viele Bilanzexperten, die sagen, ja, es gibt da durchaus Ansätze, dass man das tun muss, aber man glaubt nicht an einen großen Bilanzbetrug. Das würde ich tatsächlich ähnlich sehen. Nichtsdestotrotz war das natürlich eine Schockmeldung, die die Aktie auch kurzfristig stark hat fallen lassen. Und generell ist halt Mutares sehr, sehr schwierig einzuschätzen vom Geschäftsmodell her, was sie da machen und wie sie das dann alles bilanzieren. Sie hatten ja auch Steyr Motors damals an die Börse gebracht, was natürlich auch ein großer Erfolg in dem Fall war, weil Steyr dann plötzlich als Rüstungsaktie gehandelt wurde. Mittlerweile muss man sagen, geht bei Steyr auch nicht mehr so richtig voran, ja, weil sie vielleicht als Rüstungsaktie gehandelt werden. Deutz zuletzt konnte da so ein bisschen der Steyr Motor den Rang ablaufen. Sei es wie es sei, wir sind hier bei Mutares und wie gesagt, da zuletzt natürlich schlechte Nachrichten, aber ich glaube jetzt hier nicht an den ganz großen Betrug, an eine zweite Wirecard. Nichtsdestotrotz wäre ich hier sehr vorsichtig, wenn so etwas auftritt, sollte man immer sehr zurückhaltend sein, bis da alle, Ungereimtheiten aufgelöst sind. Ja, dann der TecDAX schafft es nach wie vor nicht über die 3.900, 4.000er Marke sich abzusetzen. Dementsprechend, André Costolani hat immer gesagt, was nicht mehr steigen kann, wird irgendwann beginnen zu fallen. Deswegen scheint der TecDAX zuletzt so ein bisschen auch zum Rückwärtsgang wieder einzulegen. Heute zwar nur ein Minus von 6,75 Punkten oder 0,18% auf 3.768,62, aber zuletzt hat er dann doch 150, 200 Punkte fast verloren. Und die muss er erstmal wieder aufholen, um wieder attackieren zu können. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute die Aktie von PNE, früher Plambeck Neue Energien, also ein Windkraftunternehmen, dann Süß Microtech und SMA Solar. PNE, wie gesagt, der gesamte Sektor regenerative Energien, so ein bisschen unter Druck. Natürlich in erster Linie die Solarseite, aber auch Windkraft. Zuletzt ja auch Trump hier in Europa, in Schottland und hat da über die Windenergie auch geschimpft. Heute gab es dann auch noch die Meldung Ørsted aus Skandinavien, die auch da Probleme in dem Bereich haben, auch teilweise aufgrund der Politik von Trump, die jetzt eine große Kapitalerhöhung durchführen müssen. Also alles in allem waren das jetzt heute keine guten Nachrichten für den gesamten Sektor regenerative Energien und deswegen SMA Solar, PNE Wind, wie sie früher hießen, jetzt nur noch PNE AG, wie gesagt, früher, ganz früher Plambeck Neue Energien. Das lastet hier alles auf den Kursen. Und dazwischen geschoben, süß Microtech, Chipmaschinenbauer, war ja lange KI-Fantasie, die Aktie ist gehypt worden, war bei 40, 50, 60, 70 Euro. Ich habe immer gesagt, das ist zu viel. Das Unternehmen ist nicht schlecht. Ich kenne es seit neuen Marktzeiten. Das ist sehr zyklisch. Es gab schon öfter solche Zyklen, wo es dann kurzfristig durch die Decke ging, wo die Aktie in wenigen Wochen oder Monaten sich verdoppelt, verdreifacht und mehr hat. Aber am Ende ist sie dann auch wieder stärker zurückgefallen. Und das dürfte diesmal wieder so sein, weil bei aller KI-Fantasie muss man sagen, die ist zum Teil berechtigt, aber nicht in dem Ausmaß. Und genau das haben wir jetzt gesehen. Von den Höchstkursen hat sich auch diese Aktie, ähnlich wie damals die Alxtron, der ich das auch quasi vorhergesagt hatte, oder wie auch eine SMA Solar, die ich bei 110 ja wie gesagt als Short-Kandidat hatte, hat sich das bewahrheitet, diese Entwicklung. Und da wäre ich nach wie vor vorsichtig, denn der Hype ist jetzt erstmal vorbei und jetzt muss man sehen, wie tief es eben geht, wo dann der Boden liegt, von dem aus dann in fernerer Zukunft, muss man wahrscheinlich sagen, der nächste Hype wieder starten kann. Und die Gewinnerseite: Freenet, Deutsche Telekom, Formicon. Freenet eben schon besprochen, zuletzt wie gesagt unter Druck geraten nach Zahlen, jetzt wieder entdeckt. Und Deutsche Telekom, die T-Aktie, die ich sogar einer Freenet als Dividendenwert noch vorziehen würde. Und dann Formicon aus dem Bereich Biosimilar. Das ist quasi Nachahmermedikamente im Biotech-Sektor. Zuletzt teilweise auch kräftig nach unten durchgereicht, weil es da auch Probleme in diesem Bereich gab, in Sachen, was da genau in Sachen Patentschutz in Zukunft noch gilt und so weiter und so fort. Die Aktie deswegen tief gefallen, ist noch nicht so lange her. Anfang des Jahres, da stand sie im Top bei über 60, fast 65 Euro. Aktuell sind es 26 und sie hat sich zuletzt teilweise schon von den Tiefskursen sogar ein bisschen berappelt. Also insofern, es scheint langsam wieder nach oben zu gehen, aber das steht alles auch auf tönernen Füßen. Und Formicon ist sicherlich nicht uninteressant in diesem Sektor Biosimilar, wenn man jetzt spielen will. Aber da muss man sich sehr, sehr gut auskennen und aktuell wäre ich da nach wie vor auch noch sehr zurückhaltend und vorsichtig. Dann zum US-Markt. Der Dow Jones heute mit einem fetten Minus von 200,52 Punkten oder 0,45%. Dann hört sich nicht mehr so schlimm an. 43.975,09. Unter die 44.000er Marke gerutscht. Nach wie vor haben die Bullen nicht die Kraft, für einen Ausbau auf der Oberseite zu vollziehen. Dazu müsste der Index nachhaltig über die 45.000. Das hat jetzt nicht geklappt. Der ist wieder zurückgesetzt. Aber noch ist das auch kein Beinbruch. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Caterpillar, IBM, International Business Machines oder auch Big Blue und Salesforce. Und da muss man sagen, Caterpillar zuletzt nach Zahlen auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Generell aber immer noch auf einem recht hohen Niveau, muss man sagen. Heute verliert die Aktie aber nochmal 2%. Nähert sich jetzt wieder von oben der 400er Marke. Im Top war sie schon mal bei rund 440. Der Aufwärtstrend, der sehr steile Aufwärtstrend, den man hier hatte, der ist so ein bisschen jetzt angeknackst, eigentlich schon so ein bisschen aufgebrochen. Das ist auf der einen Seite ein schlechtes Zeichen, auf der anderen Seite, der war halt auch sehr steil. Da ging es in kurzer Zeit sehr, sehr weit nach oben, von etwa 270 auf, wie gesagt, in der Spitze 440. Und da kann natürlich auch mal eine größere Korrektur kommen. Wenn die jetzt nicht sehr zügig beendet wird, dann ist wohl damit zu rechnen, dass die Aktie vielleicht nochmal sogar Richtung 365, 370 plus minus 5, sagen wir mal so, zurücksetzen könnte. Das wären dann nochmal 5-6% nach unten. Es wäre kein großer Beinbruch, aber es wäre kurzfristig nochmal sicherlich eine Belastung und zwar nicht nur für die Aktie, sondern auch für den Dow Jones, denn man muss wissen, dort die Gewichtung, die ist ja nach Kurs und Kurse von 400, da ist Caterpillar natürlich schon sehr, sehr hoch im Dow Jones Gewicht. Dann IBM, International Business Machines, gab es auch zwischenzeitlich Quantencomputer-Hype und so weiter, aber dann nach den Zahlen zuletzt ist die Aktie auch auf Tauchstationen gegangen, in der Spitze bei 295, sah schon fast nach einem Angriff auf die 300-Dollar-Marke aus, seitdem deutlich zurückgekommen, etwa 60 Dollar, fast 25% kann man schon dazu sagen. Und so langsam kommt sie dann jetzt auf ein Niveau, der Bereich so 215 bis 225. Da liegen dann wichtige charttechnische Unterstützungen. Kann sein, dass sie noch angelaufen werden. Auch das wären hier nochmal 6-8% nach unten sicherlich. Aber das sollte am Ende dann halten und dann könnte sich die Aktie auch wieder fangen und von dort bald wieder nach oben etwas probieren. Ja, und dann Salesforce. Und da muss man sagen, dieser ganze Sektor, Monday.com, heute schwache oder nicht so überzeugende Zahlen und kein besonders rosiger Ausblick. Deswegen Monday.com fett unter Druck, 25% im Minus. Zuletzt Trade Desk. Gut, ist passt nicht ganz in das Schema, weil die doch eher so im Online-Marketing auch so ein bisschen sind, aber minus 38%. Eine Workday zuletzt unter Druck, auch heute minus 3,6% im Nasdaq. Und Salesforce reiht sich da ein. Da wundert man sich schon fast, dass eine SAP noch einigermaßen sich da raushalten kann. Die steht ja nach wie vor um die 250, die ist allerdings auch fundamental etwas günstiger. Aber auch die könnte es natürlich nochmal erwischen, also da sollte man sich auch keine Illusionen hingeben. Und generell gibt es hierfür eigentlich wenig Gründe, denn die Unternehmen haben zuletzt zum Teil auch schon Zahlen geliefert. Workday hat das beispielsweise noch nicht, aber die meisten da haben das. Snowflake beispielsweise wäre aus dem Sektor. Die meisten haben das und die waren auch nicht schlecht, aber dennoch gibt es da einen auf die Mütze, woran das jetzt liegt, ob man jetzt hier glaubt, aufgrund von KI würden solche Unternehmen komplett überflüssig, ich weiß es nicht. Aus meiner Sicht ist das der falsche Ansatz. Salesforce zum Beispiel hat zuletzt gesagt, dass sie sehr viele KI-Agenten jetzt ihren Kunden zur Verfügung stellen, die denen dann helfen bei der Arbeit. Das macht die Unternehmen, die die Software einsetzen, produktiver, dann werden die eher zufriedener sein und ja, als Kunde bei der Stange bleiben oder vielleicht sogar noch mehr dazu nehmen. Also insofern, was hier an der Börse genau gespielt wird, entzieht sich derzeit noch meiner Kenntnis. Aus meiner Sicht ist das allerdings ziemlicher Quatsch, was man hier zuletzt gespielt hat. Gerade eine Salesforce ist noch nicht so lange her, stand die Aktie bei knapp 370, mittlerweile um die 230 angekommen. Das ist also schon auch eine kräftige Korrektur und kurzfristig muss man sagen, das Chartbild angeschlagen. Die Aktie hat allerdings noch die Chance, im Bereich ja, $230, aber viel nach unten ist da halt jetzt nicht mehr Luft, nochmal zu drehen. Vielleicht überschießt sie auch ein bisschen nach unten, so Richtung 225 und dreht dann. Wenn sie das nicht schafft, denke ich, dass wir die $200-Marke nochmal ansteuern. Dann muss man sehen, die muss dann halten. Ansonsten könnte es hier recht eklig werden und das wäre natürlich dann unschön. Gewinnerseite im Dow Jones, Sherwin-Williams, Procter & Gamble 3M. Sherwin-Williams zuletzt, also Lackierunternehmen im Bereich Farben, Lack unterwegs, neu im Dow Jones und zuletzt eher schlecht gelaufen. Die letzten Quartalszahlen waren auch wenig überzeugend, die Aktie nochmal ausverkauft, aber seitdem hat sie sich doch berappeln können. Langfristig war das eine tolle Aktie, muss man sagen, deswegen sind sie auch in den Dow Jones gekommen. Kurzfristig so ein bisschen in Trouble. Das ist aber ein Problem, das kennt man auch schon vom DAX, das hatten wir aber auch im Dow Jones schon öfter. Wenn man sich beispielsweise an Walgreens erinnert, Walgreens Boot Alliance, als sie damals in den Dow Jones kamen, seitdem ging da gar nichts mehr und mittlerweile sind sie auch wieder raus. Also so Neulinge tun sich oftmals schwer, weil sie meistens ja auch in den Index kommen, wenn sie lange Jahre sehr, sehr gut performt haben und dann die Bewertungen vielleicht hoch sind und dann irgendwann kommt das Unternehmen an seine Grenzen, die Umsatz- und Gewinnentwicklung passt nicht mehr so. Und dann fangen diese Aktien eben deutlich an zu korrigieren. Also insofern sollte man da immer aufpassen, wenn Unternehmen neu in einen großen Index kommen, ist das meistens nicht unbedingt positiv. Dann Procter & Gamble, defensiver Konsumgüterwert, die waren zuletzt auch nicht gefragt, aus meiner Sicht aber auch nur eine Frage der Zeit, bis die wieder im Kommen sind, ob das jetzt Kraft Heinz, Procter & Gamble, Coca-Cola und wie sie alle heißen, PepsiCo sind, denn diese Aktien sind aus meiner Sicht zu günstig. Sie hatten kurzfristig das Problem, die Rohstoffpreise sind eher gestiegen, man hat versucht, das an die Kunden weiterzugeben, die haben das im Prinzip auch erstmal akzeptiert. Also was bleibt immer anders übrig, wenn man Coca-Cola trinken will, muss man es halt kaufen. Aber sie haben dann ihren Konsum etwas eingeschränkt. Also dann vielleicht statt 5 Flaschen Cola die Woche nur 4 getrunken. Und das war dann so ein bisschen das Problem. Das heißt, man hat hier zwar höhere Preise durchaus durchsetzen können, aber dafür an Volumen eingebüßt. Und das alles hat dann dazu geführt, dass die Zahlen, eben die Geschäftszahlenentwicklung, nicht so rosig aussah und dementsprechend sind diese Aktien unter Druck gekommen. Aber über kurz oder lang werden die Konsumenten wohl wieder zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Da wird man dann, wenn man höhere Gehälter dann auch kriegt, verschmerzen und dann wieder wie früher 5 Flaschen Cola die Woche trinken statt 4. Kann ja auch Cola Light sein, dass vielleicht nicht so viel Zucker ist und das dürfte dann helfen. Wie gesagt, diese Konsumgüterhersteller, denke ich, dass das sehr defensive Werte sind, die gerade auch in Korrekturphasen dann ihre Stärke ausspielen und dementsprechend sind das interessante Aktien gerade an schwachen Tagen. Ja, und der Tagesgewinner 3M, auch eigentlich so eine Art Konsumgüterwert, aber die Aktie hatte andere Probleme. Das Unternehmen, man hatte hier beispielsweise Ohrenschutz für US-Soldaten verkauft, wo sich dann herausgestellt hat, dass der unzureichend war, dass einige Soldaten dann ihr Gehör verloren haben und so weiter. Hatte man Schadenersatzklagen und so weiter an der Backe. Deswegen lief es da viele, viele Jahre nicht. Und seitdem das jetzt so ein bisschen geregelt ist, muss man sagen, konnte sich die Aktie deutlich erholen von weit unter $100 mittlerweile auf über 150. Und dieses Comeback, das läuft auch weiter aus meiner Sicht. Kurzfristig kann es immer wieder Rücksetzer geben, aber generell sehr defensiver Wert auch und gefällt mir nach wie vor gut und hatte ich auch relativ gut getroffen, hier einigermaßen das Tief zu erwischen. Dann der S&P 500, heute ein Minus von 16,0 Punkten oder 0,25%, 6.373,45. Verliererseite Hershey's, Süßigkeitenunternehmen, da muss man sagen, gehört auch so in den Konsumgütersektor. Allerdings muss man sagen, die Aktie ja, hat zuletzt schon deutlich aufgeholt, war zuvor auch lange Zeit schwach, aber ist dann jetzt in kurzer Zeit teilweise von 140 auf in der Spitze $200 gestiegen. Jetzt seit einiger Zeit geht es wieder zurück. Ich denke, das Schlimmste, die 140, die haben wir hinter uns, die werden wir nicht mehr sehen, aber vielleicht nochmal die 150, wenn überhaupt. Und bei solchen Rücksetzern kann man die Aktie sicherlich auch ins Depot packen. Wie gesagt, defensiver Konsumgüterhersteller. Dann Intuit, Steuersoftware, eine Aktie, die auch ein Dauerbrenner ist. Auch da gibt es immer mal wieder aber auch Bad News oder zumindest Gerüchte, dass es hier schlechter laufen könnte, je nachdem, wenn dann Steuerregeln vereinfacht werden und so weiter. Dann heißt ja, braucht man die Software nicht mehr und so weiter. aber was da so ein bisschen verkannt wird, natürlich nutzen sehr viele Privatleute diese Steuersoftware, aber auch noch mehr Unternehmen und die sind wichtiger und da sind die Regeln dann am Ende auch nicht so einfach. Und von daher, wie gesagt, ein Unternehmen, das seit Jahren eigentlich immer abgeliefert hat. Auch hier gab es immer mal wieder heftige Rückschläge, aber das waren immer wieder Kaufgelegenheiten. Und man muss sagen, die Aktie ist zuletzt auf neue Allzeithochs gestiegen, weit über $800. Dass sie jetzt dann auch mal einen heftigen, größeren Rücksetzer gemacht hat, das ist kurzfristig unschön, von etwa 812, 813 jetzt zurück auf 706. Es ist kurzfristig auch noch möglich, dass sie einen Tick weiterfällt, vielleicht so in dem Bereich 650 bis 675 definitiv noch. Aber dann sollte man langsam ja auch wieder sich die Aktie auf die Watchlist packen, denn das Unternehmen wird meines Erachtens dann mittelfristig weiter seinen Weg gehen, egal was da kurzfristig immer wieder für ja, Gerüchte gestreut werden oder für angeblich schlechte Nachrichten kommen. Und dann Paramount Global aus dem Streaming-Sektor, heute der Tagesverlierer, ein Minus von 6%, die Aktie zwischenzeitlich bis auf über $13,50 nach oben gelaufen, jetzt in den letzten Tagen aber zurückgesetzt. Hier gibt es natürlich im Streaming-Markt ja, Netflix als absoluten Platzhirschen und Paramount Global, ich glaube, da war da nicht irgendwie auch eine Übernahme oder sowas im Gespräch, ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt, eher ein kleinerer Streaming-Anbieter, Disney zuletzt ja auch so ein bisschen Probleme gehabt, Netflix überhaupt keine Probleme, muss man sagen, und ich würde in dem Bereich auch immer auf den Branchenführer auf Netflix setzen, nicht unbedingt da auf irgendwelche Nebenwerte, ob das jetzt Paramount Global oder auch andere sind, und ja, die Aktie heute, wie gesagt, größerer Verlierer, zwischenzeitlich aber auch mal schön nach oben gelaufen und jetzt, ja, wird drauf eingeprügelt. Dann die Gewinnerseite Electronic Arts, Albemarle und TKO Group, so heißen die richtig. Zunächst Electronic Arts aus dem Spielesektor, selber ja großer FIFA-Spieler, von daher kenne ich das, aber natürlich auch NBA und was die alles im Programm haben. Ja, die Aktie in diesem Jahr generell, muss man sagen, recht gut gelaufen, plus von über 12%, ist eine Spieleaktie, Videospieleaktie und das ist oftmals sehr zyklisch, je nachdem, was da für Titel kommen. Man hat ja auch Take-Two beispielsweise aktuell ganz oben auf der Watchlist vor dem Hintergrund des neuen GTA, was da schon länger kommen soll. Die Aktie zuletzt gut gelaufen und Electronic Arts, muss man sagen, ist in dem Bereich natürlich dann auch der Platzhirsch, weil man auch das breiteste Portfolio sicherlich hat. Zuletzt sicherlich aufgetrieben von der guten Entwicklung von Take-Two, aber alles in allem läuft es auch bei Electronic Arts ganz gut und von daher heute ein Plus von 5%. Große Nachrichten dazu habe ich jetzt heute nicht gefunden, aber dass die Aktie zuletzt gut gelaufen ist, auch ähnlich wie Take-Two und andere, ja, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Dann Albemarle, da gab es die Meldung, dass Kettle, der chinesische Batteriehersteller, eine seiner größten Lithiumminen für mindestens 3 Monate stilllegen will, weil zu viel Lithium auf dem Markt ist. Und das wurde dann gefeiert an der Börse nach dem Motto, ja, das Angebot wird verknappt, dann müsste der Lithiumpreis steigen. Und das ist natürlich dann gut für die Lithiumaktien und die Unternehmen. Das ist tendenziell auch richtig, aber auch ein bisschen kurz gedacht, denn man muss auch sagen, wenn die Nachfrage nach Lithium derzeit extrem hoch wäre, dann würde Kettle das ja nicht machen. Also insofern ist da nach wie vor in dem Sektor ein bisschen der Wurm drin und insofern konnte Albemarle beispielsweise auch die Tagesgewinne nicht ganz halten. In der Spitze war die Aktie rund 10% im Plus, am Ende waren es noch 7%. Nichtsdestotrotz, das sieht zunehmend konstruktiv aus und mittellangfristig bleibe ich für den Sektor Lithium gerade recht positiv und gerade auf den aktuellen Niveaus, wo diese Unternehmen noch unter Druck stehen, weil man eben sagt, okay, Lithium aktuell ist das jetzt nicht so, so hot. Das sah vor 2, 3 Jahren, wie gesagt, auch noch anders aus. Und wenn die Elektromobilität weiter sich durchsetzen sollte oder auch andere Bereiche, wo man eben Batterien, Akkus und so weiter braucht, dann denke ich, Lithium wird wieder kommen und ja, da kann man mit solchen Aktien sicherlich einiges Geld machen, wenn man sie denn tief kauft und noch ist Albemarle tendenziell tief. Ja, und TKO Group, da steckt unter anderem die WWE, World Wrestling Entertainment dahinter, aber auch UFC, das ist so ein Kampfsportunternehmen, muss man sagen. Und ja, da gab es ja zuletzt auch den SummerSlam, beispielsweise bei der WWE, habe ich selber auch geguckt. Und alles in allem, ja, läuft hier eigentlich ganz gut. Analysten sind auch recht angetan von der Entwicklung. Man hat hier auch Deals mit Saudi-Arabien, gab jetzt heute die Meldung, kann sein, dass WrestleMania nach Saudi-Arabien auch kommt. Ähnlich wie damals The Greatest Royal Rumble. Da muss man sich so ein bisschen in der Branche auskennen. Der ganz große Experte bin ich jetzt nicht, auch wenn ich mir das ab und zu mal anschaue. Nichtsdestotrotz, die Aktie läuft wie geschnitten Brot, muss man sagen. Ist noch nicht so lange her, Anfang des Jahres. Da stand sie so im Bereich von $80, mittlerweile $100 höher, 180. Man muss aber auch sagen, ja, aktuell haben wir in diesem Bereich hauptsächlich Wrestling, aber auch UFC, also diesen Käfigkämpfen, einen regelrechten Boom. Auch der Kollege Harry ist ja da wohl großer Fan, schaut sich da auf RTL Plus und so weiter die Kämpfe an. aber, oder auf DAZN auch die Kämpfe an, aber wie gesagt, aktueller Boom hatten wir aber auch schon öfter, beispielsweise Wrestling Boom damals mit Hulk Hogan, der vor kurzem gestorben ist, und danach war es dann eher eine Zeit lang auch schwieriger, gab damals ja auch diesen Kampf, WWF hieß es ja damals noch, gegen WCW und so weiter, mit der New World Order und wie das dann alles damals war, sei es wie es sei, auf jeden Fall, ja, gibt es hier sicherlich auch wieder schwierige Zeiten aktuell, aber läuft es hier rund. Wer die Aktie hat, sollte sie definitiv halten. Heute plus von 10%, mehr als 10%. Wer sie aber nicht hat, muss man auch ganz klar sagen, auf diesem Niveau will ich nicht mehr einsteigen. Sie hat sich ja, wie gesagt, alleine seit Anfang des Jahres mehr als verdoppelt. Ja, und dann zum Schluss noch der Nasdaq 100 und der heute am Ende mit einem Minus von 84,63 Punkten nah auf Tagestief geschlossen. Ganz in den letzten 2-3 Handelsminuten gab es nochmal einen Zack nach oben, sonst wäre es noch schlimmer geendet, aber am Ende waren es dann 84,63 Punkte oder 0,36%, 23.526,63. Charttechnisch nach wie vor aber alles im Lot, selbst wenn es da mal 300-500 Punkte runterginge, wäre das noch kein Problem. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Workday hatte ich eben schon angesprochen, der ganze Sektor Salesforce, Snowflake und wie sie alle heißen, Monday.com, heute teilweise natürlich auch durch Monday.com belastet, aber auch schon seit längerem nicht wirklich en vogue, so ein bisschen wie die Payment-Anbieter, will aktuell keiner haben. Atlassian spielt auch in dem Bereich mit und da muss man sagen, die hatten zuletzt Quartalszahlen, die auch nicht gut angekommen sind, und Intuit hatte ich ja eben schon besprochen. Und die Gewinnerseite dann Intel, Micron Technology und Electronic Arts. Electronic Arts hatten wir auch schon besprochen. Micron, heute Prognoseanhebung, ist noch nicht so lange her. Vor 4-5 Tagen wollte keiner die Aktie haben. Da stand sie unter 110. Mittlerweile heute plus 4%, 123,75 Schlusskurs. Charttechnisch sieht das jetzt auch wieder sehr konstruktiv aus. Und Intel, da ist der CEO, der zuletzt ja von Trump attackiert wurde, jetzt aktuell, glaube ich, zur Stunde sogar noch im Weißen Haus, möchte da die Irritationen ausräumen, möchte sicherlich auch seinen Job retten, denn Trump hat ja auf True Social geschrieben, das Einzige, was er tun kann, um seine, Interessenkonflikte aufzulösen, wäre der Rücktritt von seinem Amt. Mal schauen, ob er es schafft, Trump umzustimmen. Fakt ist, heute hat Intel von diesem angekündigten Besuch eher profitiert, die Aktie über 3,6% im Plus, aber insgesamt ist das natürlich nach wie vor ein angeschlagenes Unternehmen und auch der Vorstandschef, der neue Vorstandschef, so lange ist er noch nicht im Amt, angeschlagen, und ob der es jetzt dann schafft, seinen Job zu retten und dann anschließend auch noch Intel zu retten, das muss man sehen. Ja, sicherlich schwierige Gemengelage, aber heute der Chipsektor generell halt auf der positiven Seite, muss man sagen, einerseits Intel aufgrund dieses Besuchs da im Weißen Haus, auf der anderen Seite dann gerade erwähnt, die Aktie, was hatten wir, von Micron, genau, Micron Technology, die auch in dem Sektor tätig ist. Und auch wenn man sich den Philadelphia Semiconductor Index einmal anschaut, dann hat der heute zwar, haben wir hier ein Minus, glaube ich, hingelegt. Was ist jetzt spinnt hier das Internet so ein bisschen. So, Philadelphia Semiconductor, ja, Minus hingelegt, 7,6 Punkte oder 0,13%. Jetzt auch nicht die Welt, aber ein kleines Minus. Wenn man sich dann die Gewinner-Verliererliste anschaut, muss man aber sagen, Micron zum Beispiel 4% plus, Arm Holdings 1,8% plus, Nvidia und AMD auch aufgrund von Meldungen, dass sie wahrscheinlich wieder nach China jetzt expandieren dürfen, aber dann 15% Umsatzbeteiligung für den amerikanischen Staat damit drin ist. Also, da gab es auch Kritik dran. Die Aktien haben es aber ganz gut verkraftet. Im vorbörslichen Handel standen sie etwas stärker unter Druck. Zwischenzeit waren sie im Plus. Handelsende bei AMD minus 0,24%. Handelsende bei Nvidia minus 0,34%. Also mehr oder weniger unverändert die beiden Aktien. Und alles in allem der ganze Sektor. Es gab zwar den einen oder anderen Verlierer, aber auch den einen oder anderen wie Micron größeren Gewinner. Und der Sektor alles in allem hat sich dann gut gehalten. Sogar einen Tick besser wie der Nasdaq 100. Ja, damit bin ich dann für heute durch. In eigener Sache noch kurz ein Hinweis. Ich werde im Laufe der Woche, vermute irgendwann Donnerstag, Freitag, vielleicht auch am Wochenende, noch einen Spezialpodcast machen, denn ich wollte ja mal über meinen juristischen Kampf gegen Meta-Plattforms Facebook berichten, zumal es da jetzt auch neue Entwicklungen gibt, denn die weigern sich derzeit, das Urteil umzusetzen, sodass mein Anwalt jetzt beantragt hat, da entsprechende Strafgelder festzulegen. Also das Gericht hier quasi, wie soll man es nennen, also Zwangsvollstreckungsmaßnahmen da eingeleitet hat. Und das ist dann auch interessant. Ihr werdet euch sicherlich wundern, weil ich ja bei Facebook wieder zurück bin. Das Problem ist aber halt nur in Deutschland. Und das konnte ich halt auch feststellen, weil ich eine Schweizer Facebook-Freundin habe, die mich da eben nicht sehen kann, die mich da auch immer auf dem Laufenden hält. Und ich habe auch eine Meldung von Facebook eben gehabt, dass ich in folgenden Ländern nicht verfügbar bin. Und da waren dann alle Länder dieser Erde aufgeführt, mit Ausnahme von Deutschland. Also insofern, Das Thema ist noch nicht ganz beendet. Immerhin, ich bin wieder zurück in Deutschland oder alle, die in Deutschland auch angemeldet sind, können auch mit mir da kommunizieren. Aber das Thema ist noch nicht beendet und ich werde in Kürze, wie gesagt, mal einen Podcast machen und darauf eingehen, zumal sich das einige gewünscht haben. Und ich glaube, Podcast ist da auch das richtige Format für. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Sehr, sehr lange, fast eine Stunde. Gab heute auch sehr viel zu besprechen, gerade auch den Kryptosektor zu Beginn. Und da möchte ich jetzt euch aber nicht mehr allzu lange aufhalten. Ich wünsche allen, wie gesagt, einen guten Abend, gute Nacht und weiterhin viel Erfolg. Schauen wir mal, wie sich die Märkte entwickeln. Kommt sicherlich jetzt auf die Daten am Dienstag und Mittwoch an. Und ich verabschiede mich wie immer an dieser Stelle und sage nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.